Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den ersten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Wir haben heute Nachmittag ein großes Projekt vor uns, Zacharja, Teil 2. Letztes Mal haben wir uns noch mit den ersten 6 Kapiteln beschäftigt aus dem Buch Zacharja. Das waren die 8 Nachtgesichter des Propheten in 8 Traumvisionen. Hat Zacharja ermutigende Botschaften bekommen für sein Volk damals. Es war um das Jahr 520 vor Christus. Die Juden durften ja ab 539 durften sie auf Veranlassung von Kyros oder Kores, dem Perserkönig, der Babylon eroberte, wieder heimkehren aus der babylonischen Gefangenschaft, aus dem heutigen Irak, zurück ins Land der Väter. Zehntausende haben diese Möglichkeit wahrgenommen und sind mit Zerubabel zurückgekehrt. Kann man alles nachlesen in Esra 1, 2. Das erste, was sie machten, Esra 3, sie bauten den Altar des zerstörten Salomo-Tempels wieder neu auf, genau an seiner Stelle auf dem Tempelberg in Jerusalem. Und im nächsten Jahr begannen sie auch das eigentliche Tempelhaus zu bauen, den Grund zu legen. Aber nach einiger Zeit gab es Widerstand von den Feinden. Das waren die Samariter, dann die Ammoniter, heutiges Jordanien, und die Araber, also Ismaeliten. Und die haben Widerstand geleistet, die haben es dazu gebracht, dass schließlich ein späterer Perserkönig sogar einen Baustopp durchsetzte. Und so hörte das Volk auf, aber Haggai trat dann als Prophet auf und sagt, ihr macht euch schöne Häuser, aber das Haus Gottes, das steht Wüste. Und das Volk hat gesehen, dass sie die Prioritäten ganz falsch gesetzt haben. Sie ließen sich durch Haggai ermahnen, der dann auch durch Zacharja unterstützt wurde. Während Haggai mehr auf die momentane Situation einging, das Haus Gottes damals, so zeigt Zacharja mehr die Zukunft Jerusalems. Und er macht den damaligen Juden in ihrer schwierigen Situation Mut, treu zu sein, weil der Herr für Jerusalem wunderbare Pläne hat. Einiges haben wir davon eben letztes Mal schon gesehen in den 8 Nachtgesichtern des Zacharja. Und jetzt kommt immer noch zugehörig zu diesem ersten Teil, kommt ein weiterer Block für sich, das ist Kapitel 7 und 8. Da gibt es Belehrungen über Trauer und Freude. Juden stellten dem Herrn eine Frage im Blick auf das Thema Fasten. Und der Herr gibt dann 4 Antworten auf diese Frage. Das sind diese Kapitel 7 und 8, die wir jetzt gleich miteinander in Angriff nehmen. So wird der erste Teil von Zacharja dann abgeschlossen. Es folgt dann der zweite Hauptteil von Zacharja, das sind die Kapitel 9 bis 14. Wobei, die bestehen aus 2 Blöcken. 9 bis 11 habe ich überschrieben mit der verworfene Messias, sein erstes Kommen. Da finden wir in diesen Kapiteln auch insbesondere dieser Schlüsselvers 9, Vers 9. Jerusalem soll frohlocken, denn der König kommt auf einem Esel. Das ist das erste Kommen des Herrn Jesus. Und die Kapitel 12 bis 14 bilden auch wieder einen Block. Und den habe ich überschrieben mit der angenommene Messias. Sein zweites Kommen. Und da haben wir als ganz wichtigen Schlüsselvers Sacharja 14, Vers 3, dass der Herr kommen wird und seine Füße an jedem Tag auf dem Ölberg stehen werden, östlich von Jerusalem. Das ist das zweite Kommen Jesu in Macht und Herrlichkeit. Also nochmals, 9 bis 11, der verworfene Messias, 12 bis 14, der angenommene Messias. Aber gerade jetzt unmittelbar wollen wir uns dieser Belehrung über Trauer und Freude zuwenden, Kapitel 7, Abvers 1. Ich lese den Text einfach so vor, wie er im Skript steht. Die ersten drei Verse habe ich überschrieben mit Frage zum Fasten. Und es geschah im Jahr 4 von Darius dem König. Das können wir wieder schön datieren. Das ist das Jahr 518 vor Christus. Es geschah im Jahr 4 von Darius, dem König. Das Wort des Ewigen geschah zu Sacharja am Tag 4 des 9. Monats im Kislev. Damals hatte Bethel den Sar-Eser und den Regem-Melech und seine Männer gesandt, um das Angesicht des Ewigen anzuflehen. Indem sie den Priestern, die dem Haus des Ewigen gehörten, sagten, und indem sie den Propheten, das sind Haggai und Sacharja, sagten, soll ich weinen im 5. Monat, indem ich mich enthalte, wie ich schon so viele Jahre getan habe. Was ist dieses Weinen im 5. Monat? Nun, durch die Ereignisse der babylonischen Gefangenschaft haben die Juden verschiedene Tage als Fastentage neu eingeführt. Gott hatte keinen Befehl dafür gegeben. Das einzige in der Bibel vorgeschriebene Fasten war eigentlich das Fasten des Yom Kippur. 3. Mose 16, da musste jeder seine Seele kasteien, das bedeutet eben in Trauer sich der Speise enthalten. Aber sonst haben wir nicht dieses Fastengebot. Aber die Juden haben sich dasselbe auferlegt für bestimmte Ereignisse. So zum Beispiel im 4. Monat, am 9. Tag, hat man das Gedenkfasten eingeführt wegen der Zerstörung der Mauer von Jerusalem durch Nebukadnezar. So wie das beschrieben ist in Jeremia 39, 2, 52, 6 und 7. Dann im 5. Monat, der ja hier im Text jetzt erwähnt wird, am 9. Tag, das ist der 9. Av, das ist der Tag der Zerstörung des Tempels. An diesem Tag haben die Babylonier den Salomo-Tempel in Schutt und Asche gelegt. Und so wurde der 9. Av als Fastentag eingeführt. Und jetzt fragen diese Juden aus der Stadt Bethel, eine Gesandtschaft nach Jerusalem zu Sacharja schickten, sollen wir dieses Fasten jetzt weiterführen? Diese Zerstörung Jerusalems fand ja statt im Jahr 586 vor Christus und jetzt sind wir im Jahr 518. Sollen wir das weiterführen? Und Gott beantwortet diese Frage in 4 Antworten, wie gesagt. Dann gab es noch andere Ereignisse. Im 7. Monat, am 3. Tag, da gedachte man der Ermordung Gedalias. Diese Ermordung wird zum Beispiel ausführlich beschrieben in Jeremia 41 und in 2. Könige 25, 25 auch erwähnt. Gedalia war ein treuer Mann, der, nachdem die Babylonier das jüdische Königreich vernichtet hatten, der letzte König Zedekia wurde auf die Seite gesetzt, da haben die Babylonier diesen treuen Mann Gedalia als Statthalter eingesetzt. Immer noch im Land Israel. Und dieser Mann wurde ermordet. Und dieses schlimme Ereignis hat man eben auch mit einem Fastentag im Gedächtnis zu halten versucht. Dann ein weiteres Fasten, das auch noch erwähnt werden wird in dem weiteren Text von Sacharja 7. Das ist das Fasten im 10. Monat, im 10. Tebet. Das ist der Tag, wo die Belagerung Jerusalems begonnen hatte. Beschrieben in 2. Könige 25,1 und Jeremia 39,1. Also solche wichtigen Ereignisse wurden mit Fasten im Gedächtnis gehalten. Und jetzt kommt die Frage, sollen wir das auch weiterhin so tun? Jetzt kommt die erste Antwort ab Vers 4. Da geschah das Wort des Ewigen zu mir, indem er sagte, sprich zu dem ganzen Volk des Landes und zu den Priestern, indem du sagst, wenn ihr trauernd gefastet habt, im 5. und im 7. Monat, und zwar diese 70 Jahre lang, habt ihr wirklich für mich gefastet. Und wenn ihr esst und wenn ihr trinkt, seid nicht ihr die Essenden und ihr die Trinkenden. Kennt ihr nicht die Worte, die der Ewige gesprochen hatte durch die früheren Propheten, als Jerusalem bewohnt und ruhig war und ihre Städte rings um sie her und der Negev und die Schefela bewohnt waren? Das ist die erste Antwort. Also Gott sagt, ja, ihr habt das jetzt so viele Jahre gemacht, dieses Fasten, aber habt ihr das eigentlich für mich gemacht? Habe ich dadurch irgendwie etwas Besonderes gewonnen? Man kann sich auch umkehren. Wenn ihr esst und wenn ihr trinkt, macht ihr das, weil das Gott etwas bringt? Nein, ihr esst und trinkt, weil ihr das nötig habt. Und so sagt ihr, so war das auch mit dem Fasten, wenn ihr euch der Speise enthalten habt, da könnt ihr nicht meinen, ihr hättet dadurch etwas verdient vor Gott. Also, Sie müssen sich fragen, ist das wirklich geschehen für Gott oder hat das nicht eigentlich eher einen Nutzen gehabt für Sie, weil Sie eben sich bewusst wurden, ja, warum sind all diese Katastrophen gekommen? Das war wegen unserer Sünden. Und darum erinnert Gott Sie an das Wort der früheren Propheten, Vers 7. Kennt ihr nicht die Worte, die der Ewige gesprochen hatte durch die früheren Propheten? Gott hat ja gewarnt, als Jerusalem noch bewohnt und ruhig war. Und als man noch in all den Städten rund um Jerusalem her normal wohnte und auch im Negev, also in der Wüste unten, und in der Schefela. Die Schefela, habe ich erklärt in Fußnote 6, ist die Bezeichnung der Westabhänge der judäischen Berge und der Niederung entlang dem Mittelmeer. Also das ganze Gebiet vom Gazastreifen hinauf bis nach Tel Aviv, das ist alles die Schefela. Das heißt eigentlich wörtlich übersetzt das Tiefland. War alles noch damals bewohnt und die Propheten haben gewarnt, wenn ihr euch vom Herrn weiter entfernt und nicht umkehrt, dann werdet ihr eben unter dieses Gericht kommen. Und das ist geschehen. Warum fastet ihr? Ihr müsst einfach daran denken, das ist ja alles gekommen, weil ihr gesündigt habt. Ihr könnt also nicht denken, jetzt mit dem Fasten verdient ihr etwas. Denn diese Tage wären nicht gekommen, hättet ihr damals aufs Wort Gottes gehört. Und nun kommt die zweite Antwort, ab Vers 8. Und das Wort des Ewigen geschah zu Sacharja, indem er sagte, so spricht der Ewige der Heerscharen, indem er sagt, richtet ein Gericht der Wahrheit und übt Bundestreue und Barmherzigkeit einer gegen den anderen. Und die Witwe und den Waisen, den Fremden und den Elenden bedrückt nicht. Und Böses des einen gegen den anderen sind nicht in euren Herzen. Und jetzt merkt man auf dem Blatt, ändert der Satz. Ab jetzt ist es nicht mehr in Verszeilen, sondern jetzt kommt etwas in Prosa. Gott kommentiert nun, wie das früher war. Aber sie weigerten sich aufzumerken. Und sie boten einen verhärteten Nacken dar. Und ihre Ohren machten sie stumpf, weg vom Hören. Und ihr Herz machten sie zu einem Diamanten, weg vom Hören des Gesetzes. Und den Worten, die der Ewige der Heerscharen sandte durch seinen Geist, durch die früheren Propheten. Und so entstand ein großer Zorn von Seiten des Ewigen der Heerscharen. Und es geschah gleich, wie ihr gerufen hatte und sie nicht hörten. So werden sie rufen und ich werde nicht hören, spricht der ewige Heerscharen. Und ich zerstreute sie unter alle Nationen, die sie nicht kannten. Und das Land wurde zur entsetzlichen Wüste, ohne Hin- und Herziehenden. Und so machten sie das Land der Köstlichkeit zu einer entsetzlichen Wüste. Also Gott sagt in dieser zweiten Antwort, wichtig wäre nicht das Fasten, sondern wichtig wäre, dass ihr nach der Bibel lebt und auch richtig die Dinge beurteilt, so wie Gott das beurteilt. Richtet ein Gericht der Wahrheit. Bundestreue sollen sie üben, Barmherzigkeit, Witwen und Waisen nicht bedrücken, nichts Böses denken gegen den anderen, planen gegen den anderen. Aber die ganze Katastrophe kam eben, weil sie nicht hören wollten. Und jetzt, was hier beschrieben wird, 11 bis 14, hat eigentlich eine Doppelbedeutung und geht über die babylonische Gefangenschaft hinaus. Denn das Gleiche hat sich ja nochmals ergeben mit den Juden, die aus Babylon zurückgekehrt waren. Die haben wieder nicht gehört. Und deshalb kam die weltweite Zerstreuung unter alle Völker ab dem Jahr 70. Ich war ab dem Jahr 605 vor Christus, da wurden die Juden nach Babylon gebracht, zu einer anderen Nation. Aber hier steht in prophetischer Vergangenheitsform, Vers 13, und es geschah, Vers 14, und ich zerstreute sie unter alle Nationen, die sie nicht kannten. Also das ist genau nochmals geschehen mit den Juden, also das heißt ihren Nachkommen, die zurückgekehrt waren aus Babylon. Und so machten sie das Land der Köstlichkeit, ein wunderbarer Name für das Land Israel, zu einer entsetzlichen Wüste. Und tatsächlich ab dem Jahr 70 nach Christus, in einem jahrhundertedauernden Prozess, wurde auch das Land der Bibel vollkommen verwüstet. Der Prozess hat einen Höhepunkt erreicht im 19. Jahrhundert, als das Land wirklich ein kaputtes Land war. Mark Twain beschreibt es ja in seinem Reisebericht Innocents Abroad als ein Land spärlich bewohnt, nichts Liebliches habend für die Augen, ein Land ohne Perspektive, gebrochen, ohne Hoffnung. Das war Palästina 1867. Jahre bevor dann die erste große jüdische Einwanderung kam, 1882. So machten sie das Land der Köstlichkeit zu einer Wüste. Und ab dem Jahr 70 wurden sie eben unter alle Nationen zerstreut. Also Gott sagt, was nützen diese Fastentage, wenn ihr nicht auf die Bibel hört? Das wäre das Entscheidende. Und traurig ist, die Nachkommen dieser Juden, die hier fragen, sollen wir weiterfahren mit dem Fasten? Die haben genau den gleichen Fehler wieder begangen und haben nicht gehört auf das Wort des Herrn. Der Jesus sagt ja in dieser letzten Woche vor Karfreitag, Matthäus 23, wie oft habe ich dich, Jerusalem, versammeln wollen, wie eine Henne ihre Jungen, ihre Küken unter die Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Und so kam die noch schlimmere Verwüstung und die weltweite Zerstreuung der Juden. Und noch etwas Eindrückliches, der Tempel wurde wieder zerstört im Jahr 70. Und wann? Am 9. Av. Genau am gleichen Tag, an diesem Tag, den die Juden als Fastentag eingeführt hatten, ab der Zerstörung des Salomo-Tempels, des ersten Tempels, 586 vor Christus, diesen Fastentag haben wir beibehalten bis ins Jahr 70 und dann konnte man ihn gleich weiter beibehalten bis heute. Der 9. Av ist dieser Tag, wo Juden in aller Welt schreien und weinen wegen der Zerstörung des Tempels. Jetzt kommt die dritte Antwort. 8, 1 bis 17. Und es geschah das Wort des Ewigen der Heerscharen, indem er sprach, so spricht der Ewige der Heerscharen. Ich habe um Zion geeifert mit großem Eifer und mit großem Grimm habe ich um es geeifert. So spricht der Ewige. Ich kehre nach Zion zurück und werde wohnen in Jerusalem. Und Jerusalem wird genannt werden die Stadt der Wahrheit. Und der Berg des Ewigen, der Heerscharen, der Berg der Heiligkeit. Also Gott sagt, Jerusalem habe ich nicht aufgegeben. trotz all der Sünden meines Volkes. Es kommt die Zeit, wo Gott in Jerusalem wohnen wird. Das geht natürlich jetzt, diese Prophetie geht auf die Endzeit, auf das tausendjährige Reich, auf die Wiederkunft Jesu hin. Und Jerusalem wird einmal die Stadt der Wahrheit werden. Wir haben gelesen bei der zweiten Antwort, richtet ein Gericht der Wahrheit. Das war das Problem, dass sie das oft eben nicht getan haben. Aber einmal wird diese Stadt die Stadt der Wahrheit werden. Und der Tempelberg wird dann heißen, der Berg der Heiligkeit. Bis heute ist dieser Berg entweiht und wird tagtäglich gelästert durch den Muezzin-Ruf vom Tempelberg herab, wo ein anderer Gott als größer gepriesen wird. Aber der Tag kommt, sagt der Herr, da wird dieser Berg des ewigen der Heerscharen, der Berg der Heiligkeit genannt. Es ist nicht der Berg Allahs, es ist der Berg des ewigen der Heerscharen. Das ist der Gott der Bibel. Weiter, Vers 4. So spricht der ewige der Heerscharen. Es werden noch sitzen, Greisen und Greisinnen. Jetzt kommt Seite 4. In den Straßen Jerusalems. Ein jeder mit seinem Stab in seiner Hand vor Menge an Tagen. Das ist also ein Blick eben auf das tausendjährige Reich. Jerusalem wird wieder eine Stadt werden, die pulsierendes Leben haben wird. Und die Straßen der Stadt werden voll sein von Knaben und Mädchen, die spielen auf ihren Straßen. So spricht der Ewige der Heerscharen. Wenn es ein Wunder ist in den Augen des Überrestes dieses Volkes in jenen Tagen, wird es auch ein Wunder sein in meinen Augen, Spruch des Ewigen der Heerscharen. Er sagt, Juden später werden einmal denken, wie kann das möglich werden, dass sich dieses Wort einmal erfüllen würde. Man denkt, wie Jerusalem durch die Jahrhunderte hindurch diese verlassene Stadt war. Die Juden zerstreut in aller Welt, am Passafest, am Schluss grüßt man sich in New York oder in Moskau oder wo auch immer, in Casablanca, am Familientisch und sagt, Bashana, Haba Birushalayim, im kommenden Jahr in Jerusalem. Aber Gott sagt, wenn das für euch etwas Großes ist, Unmögliches ist, ein Wunder, ist das dann auch für mich ein Wunder, das ich nicht tun könnte. Vers 7. So spricht der Ewige der Heerscharen. Siehe, ich rette mein Volk aus dem Land des Aufgangs und aus dem Land des Sonnenuntergangs. Und ich werde sie herbeibringen und sie werden wohnen inmitten Jerusalems. Ja, Gott verheißt, um diese Prophetie über Jerusalem als pulsierende jüdische Stadt zu erfüllen, wird er die Zerstreuten in aller Welt zurückführen. Jetzt in dieser Stelle wird besonders der Sonnenaufgang erwähnt, der Osten und der Westen, das Land des Sonnenuntergangs. Ich habe ja vor einiger Zeit an einem Bibelstudientag diesen Vortrag gehalten, ich habe es anders formuliert. Ein Volk kehrt heim. Und da haben wir gesehen, wie die Bibel ganz konkret beschreibt, aus welchen Ländern Juden zurückkehren werden. Wir haben gesehen, dass sogar China speziell erwähnt wird. Und wie das sich wirklich erfüllt hat in unserer Zeit. Wie Juden aus China wieder zurückgekehrt sind ins Land der Väter. Also sogar aus dem fernen Osten. Also ganz, ganz von vom Ende des asiatischen Kontinents sind sie hergekommen, aus China und auch aus anderen asiatischen Ländern. Und sie sind auch gekommen aus Amerika, aus Südamerika, Mittelamerika, Nordamerika, aus dem Land des Sonnenuntergangs. Und ich werde sie herbeibringen und sie werden wohnen inmitten Jerusalems. Und sie werden mir zum Volk sein. Und ich werde ihnen zum Gott sein in Wahrheit und in Gerechtigkeit. Kann man sich noch erinnern, als wir Hosea durchgenommen haben. In Hosea 1 sagt Gott seinem Volk, weil ihr so gegen mich gesündigt habt, seid ihr jetzt nicht mehr mein Volk. Ihr seid Lo-Ami, nicht mein Volk. Und ich bin nicht mehr euer. Aber in dieser Prophetie von Hosea wird gesagt, dass der Tag aber kommen wird, wo Gott sein Volk wieder annehmen wird als sein Volk und er wird es nennen Ami, mein Volk. Aber wir haben doch gesehen, das bezieht sich erst auf die Endzeit, wenn dann im Zusammenhang mit der großen Drangsal in Israel eine Erweckung kommen wird und Gott schließlich dieses Volk wieder als sein Volk anerkennen wird. Wichtig, also in der heutigen Zeit ist Israel immer noch Lo, Ami, nicht mein Volk. Und Petrus sagt ja in 1. Petrus 2, er schreibt ja an Juden. 1. Petrus 1,1 sagt er ja, er schreibt denen in der Zerstreuung, verschiedenen Landschaften, und Zerstreuung ist Diaspora auf Griechisch. Das ist der Fachausdruck für die Juden, die im Ausland zerstreut wohnen. Und diesen bekehrten, wiedergeborenen Juden sagt er, ihr seid einst nicht ein Volk gewesen, aber jetzt seid ihr ein Volk Gottes. Dadurch, dass sie zum Glauben an den Messias gekommen waren und Teil des himmlischen Volkes Gottes, der Gemeinde wurden, wurden sie eben Gottes Volk, mein Volk. Aber, wir haben in Hosea gesehen, die Verheißung bleibt, dass Gott das irdische Volk Israel als Israel wieder als sein Volk annehmen wird. Und das ist genau auch das, was hier steht. Gott bringt dieses irdische Volk aus aller Welt zurück nach Jerusalem und sie werden mir zum Volk sein und ich werde ihnen zum Gott sein. Wir werden noch mehr davon hören heute. In Wahrheit und in Gerechtigkeit. So spricht der Ewige der Heerscharen. Stärkt eure Hände, die ihr in diesen Tagen hört, diese Worte aus dem Mund der Propheten, die an dem Tag wirkten, als der Grund des Hauses des Ewigen gelegt wurde, des Tempels, um ihn zu bauen. Eben Haggai und Zacharia, die haben prophezeit, während der Tempel gebaut wurde. Der zweite Tempel. Denn vor jenen Tagen gab es keinen Lohn für die Menschen und Lohn für das Vieh. Und für den Aus- und Eingehenden gab es keinen Frieden vor dem Bedränger. Ja, ich ließ alle Menschen los, den einen gegen den anderen. Das hat Bezug auf diese ersten Jahre der Rückkehr aus Babylon. Es gab viel Missernte und es gab viel Feindschaft der umliegenden Völker gegen die Juden. Und jetzt sagt Gott, aber jetzt soll eine Wende kommen. Vers 11. Nun aber, nicht wie in den früheren Tagen, will ich sein, dem Überrest dieses Volkes, Spruch des ewigen der Heerscharen. Sondern die Saat des Friedens, der Weinstock, er wird seine Frucht geben und das Land wird geben seinen Ertrag und der Himmel wird geben seinen Tau. Ja, ich werde erben lassen den Überrest dieses Volkes, alles dieses. Und es wird geschehen, so wie ihr wart, ein Fluch unter den Nationen, Haus Juda und Haus Israel. Also werde ich euch retten und ihr werdet ein Segen sein. Fürchtet euch nicht, stärkt eure Hände. Denn so spricht der Ewige der Heerscharen, so wie ich plante zum Unglück für euch, als eure Väter mich erzürnten, spricht der Ewige der Heerscharen, und ich es mir nicht gereuen ließ, also plane ich wiederum in jenen Tagen, jetzt geht es wieder auf die Zukunft, sagt also in der unmittelbaren Vergangenheit habt ihr viel Schweres erlebt, aber ich plane etwas ganz Wunderbares für die Zukunft. Also plane ich wiederum in jenen Tagen, Gutes zu tun an Jerusalem und an dem Haus Juda, fürchtet euch nicht. Dies sind die Dinge, die ihr tun sollt. Redet Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten und mit Wahrheit, mit einem Rechtsentscheid des Friedens, richtet in euren Toren. Ein jeder das Böse für seinen Nächsten, plant es nicht in euren Herzen. Und einen Schwur des Betrugs liebt nicht, denn all dies ist es, was ich hasse, Spruch des Ewigen. Also Gott sagt, ihr habt viel Trauriges erlebt, da versteht man, dass ihr fasten wollt, aber ihr müsst wissen, ich habe Wunderbares vor. Aber wieder wichtig ist für mich, wie ihr lebt, dass ihr gemäß der Bibel lebt und das göttliche, die göttliche Gerechtigkeit auslebt, eben nicht lügt. Es geht nicht, dass ihr lügt, einer gegen seinen Nächsten. Auch da wird wieder betont, das Fasten an sich bringt nichts. Sondern es geht darum, wollt ihr wirklich euer Leben grundsätzlich ändern und bibelgemäß leben? Ja, und jetzt kommt die vierte Antwort, aber vielleicht noch etwas Wichtiges. Wir haben noch gelesen, Vers 13, ganz oben auf dem Blatt. Gott spricht wen an? Haus Juda und Haus Israel. Juda, das sind die beiden Stämme. Das Haus Juda, Benjamin und Juda. Das Haus Israel, das sind die übrigen 10 Stämme. Aber sind die 10 Stämme auch da? Es waren doch die Juden, die kamen nach Babylon. Die 10 Stämme wurden doch schon früher deportiert im Jahr 521 vor Christus nach Assyrien. Die Juden blieben noch im Land und dann kamen sie in die babylonische Gefangenschaft und die Juden sind zurückgekehrt. Aber hier spricht ihr Haus Juda und Haus Israel. Und es ist ganz einfach. Natürlich war im Südreich, waren hauptsächlich die Stämme Juda und Benjamin. Aber während der ganzen Königszeit gab es immer Überläufer aus den 10 Stämmen. Die kamen nach Süden, weil sie sahen, dass Gott mit ihnen ist. Die hatten ja auch den Tempel in Jerusalem und die aus den 10 Stämmen, die gingen ja eigentlich nicht mehr nach Jerusalem. Und so kann man das nachlesen, 2. Chroniker 15, bei Asa werden verschiedene aus verschiedenen Stämmen erwähnt, die nach Süden gingen. Dann bei Hiskia, kann man nachlesen, 2. Chroniker 30 und 31, da kommen auch wieder Leute aus den 10 Stämmen und gingen in den Süden. Und so hatte es schließlich aus allen 10 Stämmen auch Leute im Südreich. Und das macht dann verständlich, warum im Lukas-Evangelium, als der Herr Jesus geboren war, Lukas 2, eine Prophetin Hanna erwähnt wird aus dem Stamm Aser. Das ist aus den 10 Stämmen. Die war da in Jerusalem. Und der Apostel Paulus sagt vor König Agrippa in Apostelgeschichte 26, unser 12-stämmiges Volk dient Gott Tag und Nacht. Wieso spricht er vom 12-stämmigen Volk? Ja, weil alle da waren. Nicht die assyrische Gefangenschaft war zu Ende. Die sind nicht zurückgekommen, diese deportierten Stämme. Aber aus den 10 Stämmen waren eben Leute da. Und jetzt wird auch klar, warum Jakobus seinen Brief an messiasgläubige Juden im Neuen Testament richtet an die 12 Stämme, die in der Diaspora sind, in der Zerstreuung, seinen Gruß. Er schreibt an die 12 Stämme. Und darum spricht der Prophet hier Haus Juda und Haus Israel. Beziehungsweise Gott sagt Haus Juda und Haus Israel. Jetzt die vierte Antwort. 8,18. Und es geschah das Wort des Ewigen, der Heerscharen, zu mir, indem er sprach. So spricht der Ewige, der Heerscharen. Das Fasten des vierten und das Fasten des fünften und das Fasten des siebten und das Fasten des 10. Monats. Fußnote habe ich da alle Fastentage erklärt, ja? Die Bibelstellen, die dazu gehören. Soll dem Haus Juda zum Frohlocken werden, zur Freude und zu Festzeiten des Guten. Doch die Wahrheit und den Frieden liebet sie. Also Gott sagt, es wird sowieso mal eine Zeit kommen, da werdet ihr nie mehr fasten. Diese traurigen Tage, die werden einmal umgewandelt werden in Tage der Freude. Aber wichtig ist, dass ihr euch an die Bibel haltet. Die Wahrheit und den Frieden liebet sie. Das ist noch nicht erfüllt. Der 9. Av ist immer noch heute ein Tag des Schreiens und des Wehklagens im gesamten weltweiten Judentum. Herzergreifend, wenn man hört, wie die schreien können an solchen Fasttagen. Ja, und es ist auch so, weil in den Psalmen steht, wenn ich Jerusalem, wenn ich etwas erhebe als höhere Freude über die Freude an Jerusalem, dann soll meine rechte Hand ihren Dienst versagen, verdorren. Also nicht mehr funktioniert, ja. Und es ist so, beim Heiraten ist das immer eine große Gefahr. Das ist so ein Freudentag. Und dann könnte es ja sein, dass die Freude der Hochzeit höher ist als die Freude an Jerusalem. Und darum macht man es im Judentum so, dass man am Hochzeitstag ein Glas nimmt und das auf den Boden wirft, zerschmettert als Gedächtnis an die Zerstörung des Tempels. Ja. Aber hier sagt Gott, diese Trauertage, die werden einmal zu Festzeiten des Guten werden. Vers 20. So spricht der Ewige der Heerscharen.
noch wird es geschehen, dass Völker kommen werden und Bewohner vieler Städte. Und es werden gehen die Bewohner der einen zu einer anderen, indem sie sagen, lasst uns doch gehen, um das Angesicht des Ewigen anzuflehen und um zu suchen den Ewigen der Heerscharen. Es kommt Seite 6. Ich will gehen, auch ich. Und es werden kommen viele Völker und gewaltige Nationen, um den Ewigen der Heerscharen zu suchen in Jerusalem und um anzuflehen das Angesicht des Ewigen. So spricht der Ewige der Heerscharen. Es kommt wieder ein kurzer Prosavers. So spricht der Ewige der Heerscharen. In jenen Tagen, da werden 10 Männer aus allen möglichen Sprachen der Nationen, ja, da werden sie ergreifen den Rockzipfel eines jüdischen Mannes, indem sie sagen, wir möchten mit euch gehen, denn wir haben gehört, Gott ist mit euch. Da sehen wir, das jüdische Volk wird wieder zum Zeugnisträger werden auf Erden. Durch die Verwerfung des Messias, zum Tod verurteilt durch den höchsten Rat, Gerichtsrat, durch den Sanhedrin, ist Israel als ein Volk, das jüdische Volk als ein Volk, auf die Seite gesetzt worden. Das erklärt Römer 9 bis 11. Und Gott hat jetzt Menschen aus den Heidenvölkern eingesetzt, um Gottes Zeugnis auf Erden zu sein. Aber diese Zeit ist begrenzt. Gott wird Israel wieder einsetzen als sein Volk, sobald, sagt Römer 11, Vers 25, die Vollzahl der Nationen eingegangen ist. Gott hat genau festgelegt, eine bestimmte Zahl von Menschen, die aus allen Heidenvölkern zum Glauben kommen werden, und dann geschieht die Entrückung. Da ist die Vollzahl der Nationen eingegangen und dann kommt Israel wieder auf den Plan. Und da wird es eine Erweckung geben in Israel und Menschen aus anderen Völkern werden erkennen, dass der Gott dieses Volkes der wahre Gott ist. Und darauf bezieht sich das. Dann werden 10 Männer aus allen möglichen Sprachen der Nationen, sie werden den Rockzipfel eines jüdischen Mannes ergreifen und sagen, und jetzt kommt wieder Poesie, sieht man das im Text? Wir möchten mit euch gehen, denn wir haben gehört, Gott ist mit euch. Und merkt man hier die Anspielung auf den messianischen Namen. In Jesaja 9, Vers 6 heißt es, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Berater, starker Gott, Friedefürst. Und dieser selbe Messias wird in Jesaja 7, Vers 14 genannt, Immanuel, Gott mit uns. Gott mit uns ist ein messianischer Name und hier wird auf diesen Namen angespielt. Gott ist mit euch, Elohim Imachem, spielt an auf Immanuel. Jetzt verstehen wir auch in der Offenbarung, in Kapitel 7, die Entrückung ist schon vorbei, haben wir heute Morgen gesehen. Wenn Johannes entrückt wird, in Kapitel 4, Vers 1, symbolisiert er die Entrückung der Gemeinde. Und dann sieht er in Kapitel 4 und 5 die 24 Ältesten, diese Könige und Priester, sie symbolisieren das ganze königliche Priestervolk der Gemeinde, die sind im Himmel. Und dann beginnt eben das Lamm Gottes, die ersten Siegelgerichte über die Erde kommen zu lassen. Und dann in Kapitel 7 wird gesprochen über die 144.000 aus Israel. Das sind die Ersten, die sich bekehren werden nach der Entrückung aus Israel im Land. Und die dann nicht mehr zur Gemeinde gehören, so wie die jüdischen Gläubigen heute in Israel. Die gehören zur Gemeinde. Aber wenn die Gemeinde weg ist und sich weiter Juden bekehren werden, dann gehören sie eben zu diesen 144.000 aus Israel. Und dann liest man die zweite Hälfte, da sieht Johannes eine unzählbare Schar aus allen Völkern. Und die kommen, sie gehen durch die große Drangsal hindurch und kommen dann zum Tempel nach Jerusalem. Das sind diese Menschen aus allen möglichen Sprachen der Nationen, die sich bekehren werden. Wichtig ist, wir haben heute Morgen aus 2. Thessalonicher 2 gelesen und dort steht, dass, wenn wir noch weiter gelesen hätten, in 2. Thessalonicher 2 steht schließlich, dass Gott den Antichristen kommen lässt als ein eine totale Verführung, als ein Irrwahn, um alle zu verführen, welche die Wahrheit nicht geliebt haben und sich nicht bekehren wollten. Das heißt, alle Menschen, die bis zur Entrückung der Gemeinde das Evangelium gehört haben und sich nicht bekehrt haben, die werden durch den Betrug des Antichristen verführt werden. Chancenlos. Aber es gibt so viele Menschen aus allen möglichen Völkern, die haben noch nie etwas vom Evangelium gehört. Und da wird eine unzählbare Schar aus allen Sprachen, nicht nur Völkern, Sprachen gibt es noch viel mehr als Völker. Heute liest man etwa 6.900 Sprachen auf, ohne Dialekte weltweit. Aus allen Sprachen werden Menschen zum Glauben kommen. Das sind eben diese aus den Nationen. Die werden dieses Zeugnis der Juden erkennen und sagen, wir möchten mit euch gehen, denn wir haben gehört, Gott ist mit euch. Aber wichtig, das ist nicht die Zeit heute. Also es ist nicht die Zeit, wo die Gemeinde zum Laubhüttenfest nach Jerusalem geht und sagt, wir wollen mit euch gehen. Nein, jetzt müssen wir sie missionieren. Und zwar nach Römer 1, Vers 16. Das Evangelium ist Gottes Kraft, dem Juden zuerst, Gottes Kraft zum Heil, dem Juden zuerst als auch den Griechen. Also Judenmission hat sogar Vorrang. Darum ist der Paulus immer zuerst in die Synagoge gegangen und dann hat er den Heiden verkündigt. Er hat die Juden nie vergessen, obwohl er ein Heidenmissionar war. Aber das ist eine ganz andere Zeit. Da sagen sie den Juden, wir möchten mit euch gehen, denn wir haben gehört, Gott ist mit euch. Da sehen wir, das jüdische Volk wird dann wieder eine Vorrangstellung haben als Zeugnis auf der Erde. Ja, das ist die vierte Antwort auf das Fasten. Also nirgends sagt Gott, ja, Fasten ist etwas ganz, 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 ganz Wichtiges. Nein, er sagt aber auch nicht, ihr dürft nicht fasten. Aber er sagt einfach, macht ihr das für mich? Und ich denke eigentlich, warum fastet ihr? Ja, eben weil ihr aufs Wort Gottes nicht gehört habt. Also dadurch werden die Prioritäten richtig gesetzt, ja? Ja, nun gehen wir weiter und kommen zum zweiten Hauptteil des Propheten Sacharja, die Kapitel 9 bis 14.
Sie hörten soeben von Roshi Libi den ersten Teil des Themas Einführung in das Buch des Propheten Sacharja, Vortrag 2.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den ersten Teil. Den zweiten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibi.ch. Ich buchstabiere rogerlibi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.